Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Michael Kur. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Sagt mal, wisst ihr eigentlich, dass Ruf der Hyäne rein aus Liebe zum Kampfsport diese Folgen produziert? Wisst ihr bestimmt nicht, oder? Es mag einfach klingen, aber eine Menge Zeit geht hierfür drauf. Aufnehmen, schneiden, mixen, verbessern. Arbeit ohne Ende. Naja, all das steckt hinter jeder dieser Folgen. Arbeit. Arbeit. Aber Arbeit, die mit voller Leidenschaft geschieht. Daher tut mir bitte einen Gefallen. Wenn euch das hier gefällt, dann folgt dem Podcast auch auf Instagram und Facebook. Einfach ruft ihr jene, der Kampfsport-Podcast. Eingehen und folgen. Oder teilt einfach eine Folge, wenn sie euch gefällt. Jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit der Folge. Euer Michael Kur.
Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne. Mein heutiger Gast war vor kurzem schon mal Gast, denn kurz nach unserem Gespräch erfuhr ich von ihrem Aufenthalt in der Fremdenlegion und der Ausbildung zum Krav Maga Military Instructor. So. Und genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ey, lad sie nochmal ein und darüber wollen wir heute sprechen, über Nahkampf, über Krav Maga. Und über ihre Zeit jetzt in der Fremdenlegion, weil interessiert mich besonders, wie das war, wie das so ganz abgelaufen ist. Ich habe so ein bisschen schon auch recherchiert und gelesen, aber ich möchte halt auch noch mal gern von ihr so ein bisschen hören und vor allem ihr natürlich auch. Also nochmal, herzlich willkommen zum zweiten Mal in so kurzer Zeit, Jasmin Fislaya. Faslia, Entschuldigung.
Faslia, ja, hört sich auch schön an.
Fislaya?
Ja. Ich meine, hört sich aber auch an wie ein Vorname, wie ein wunderschöner Vorname. Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf.
Also du hast Rekord, ne? Also so schnell war noch nie jemand wieder bei mir zu Gast. Ich hatte schon ein paar, die wiedergekommen sind.
Kurs war auch noch nicht da.
Nein, Kurs noch nicht.
Sag sofort Bescheid.
So schnell nicht, ne. Aber mit dir war es cool, ein angenehmes Gespräch auch.
Ja, danke. Ja? Ich fand das auch total, also ich war auch total geflasht. Ich habe ganz viel Werbung für dich gemacht, weil es ja doch immer viele Leute gibt, die mehr Schein als Sein und mehr reden als Fragen. Und deswegen, ja, danke, dass ich da sein darf.
Deswegen lade ich die Leute ja ein. Wenn ich mich selber reden hören würde, dann hätte ich einen Podcast allein gemacht. Gibt es aber auch so ein paar Experten. Was heißt
richtig.
Experten? Ich will jetzt niemanden misskreditieren, aber es gibt natürlich auch so ein paar, die ihre Kampfsport-Podcasts alleine machen.
Genau.
Jasmin, du bist ein alter Hase schon. Du weißt, ich starte wieder mit einem Zitat. Ich habe mir ein Zitat aus der Fremdenlegion rausgesucht.
Oh Gott, okay.
Vielleicht hast du es da gehört, vielleicht aber auch nicht, aber du kannst mir mit Sicherheit zu diesem Zitat was sagen. Und zwar geht das Zitat so: Marschiere oder werde Torwart.
Das kommt von der Fremdenlegion?
Das kommt vom General aus der Fremdenlegion. Welchen General weiß ich leider nicht, aber das kam aus der Fremdenlegion. Muss wohl einer mal also gesagt
den,
haben.
Den General, den ich hatte, der mochte American Football. Aber okay.
General.
General.
Kannst du Französisch?
Also so, oh Gott, ich hoffe, mein Französischlehrer wird das hier niemals hören. Ich hatte insgesamt, glaube ich, 7 Jahre Schulfranzösisch. Ich kann gar nicht, außer Frappé mittlerweile, dank der Fremdenlegion. Und das heißt schlagen, nicht bring mir einen Shake oder so. Ja, nee, aber eigentlich, nee, also kann man nicht behaupten.
Also man kennt ja die Fremdenlegion, man kennt ja die Geschichten, man kennt ja früher, als Kind habe ich von der Fremdenlegion gehört. Und dann hieß es immer, da gehen meist Kriminelle hin, um sich da, da, sage ich jetzt mal, Geld zu verdienen, weil sie irgendwo anders alles verwirkt haben. Und irgendwann hatte ich mal, es gibt einen bekannten YouTuber, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, der hat einen ziemlich deutschen Namen und das ist aber ein ehemaliger Fremdenlegionär. Und der ist ziemlich berühmt oder bekannt auf YouTube. Und ich hatte den irgendwann mal angeschrieben, weil ich mit ihm auch mal darüber sprechen wollte, gerade über die militärische Ausbildung oder den Nahkampf. Aber ich weiß nicht, ob der mich nicht verstanden hat. Der hat mir immer Videos geschickt von seinem letzten YouTube-Ausflug, aber hat nie geantwortet. Aber umso besser, dass du jetzt da bist, denn du bist zur Fremdenlegion gegangen.
Schade. So,
Frage 1. Wie kommt man da drauf? Wie kommt man da drauf zu sagen, ich gehe jetzt zur Fremdenlegion?
Das habe ich gar nicht so artikuliert. Und hätte ich mich also mal wieder, ich habe es dir eben schon gesagt, ich mache meine Hausaufgaben als letztes. Ne? Also wenn ich in Urlaub fliege, dann kaufe ich mir am Flughafen so ein Info-Ding über das Land. Oder ich gehe dann erst auf Wikipedia oder so. Und dann bin ich in dem Land und denke so, hast du voll gut gemacht. Also dementsprechend war mir gar nicht alles so bewusst, was da bei der Fremdenlegion abgeht. Also ich wusste schon, das ist so eine extra militärische Einheit der französischen Armee. Das habe ich dann irgendwann schon gecheckt. Ich bin durch das Krav Maga da so reingerutscht. Und dann hieß es so, Fremdenlegion, da waren ganz wenig Girls. Also ich glaube noch gar keine. So, und dann war so, alles klar, wann soll ich los? Da habe ich Bock drauf. Ich wollte immer zur Bundeswehr damals, als kleines Mädchen. Habe ich aber nicht gemacht. Aber ich glaube, aus mir wäre, glaube ich, eine gute marschierende Soldatin geworden. Obwohl ich so ein Freigeist bin. Aber ich glaube da, ja, und ich glaube, das hat mir einfach in den Fingern gejuckt. Also wieder mal so, das kannst du nicht. Bestimmt nicht. Und ich war auch davor lange Zeit verletzt. Dass ich nicht so gut mehr das machen konnte, was ich eigentlich wollte, also Kampfkunst. Mein Handgelenk hat da leider irgendwann was abbekommen und ich glaube, das war dann so, also die göttliche Fügung oder auch nicht, da mitmachen zu dürfen.
Aber wie bist du denn darauf gekommen? Hast du dann, ich sag jetzt mal, irgendwie im Internet irgendwo eine Werbung gesehen und wir suchen Leute, oder ihr könnt euch bewerben? Oder?
Ich bin da durch die Krav Maga-Institution, wo ich langsam so reingeschlittert bin. Also ich habe, nachdem ich diesen Unfall hatte mit meinem Handgelenk, gemerkt, dass das alles nicht funktioniert. Und irgendwie hat man sich dann auch gefragt, ob die Kampfkunst auf der Straße so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Ja, und dann bin ich über Bekannte, glaube ich, so einfach über das Wort Krav Maga gestolpert. Bin dann über Umwege und wieder mal glücklichen Fügungen in ein Studio gekommen hier in Hamburg, das auch Krav Maga anbot. Und die waren sehr sympathisch und habe dann da ein bisschen trainiert, war mit denen dann in Israel und habe dort so ein paar Wochen trainiert mit Menschen, die dort auch das professionell betreiben mit dem Krav Maga und auch da beruflich viel mit zu tun haben. Ja, und dann war ich wieder zurück in Deutschland. Und dann hieß es so, da gibt es irgendwie die Möglichkeit, durch Connection, der eine kannte den Oberheini von der Fremdenlegion und die kannten dann wieder Bundeswehrsoldaten und die Bundeswehrsoldaten waren mit denen dann zusammen damals bei der Bundeswehr. Und dann hat man mal überlegt, mit den Jungs aus dem Studio, die auch alle Bundeswehrsoldaten waren, da mal hinzufahren. Und dann war so, ja, okay, wäre gut, wenn du Soldat wärst. Na, ich bin halt Jazz. Und dann hieß es so, ja, okay, die Alte können wir auch noch mitnehmen. Passen wir nur auf, dass sie nachts nicht so weit alleine schläft. Ja, und dann ist das wirklich irgendwie durch so eine Kooperation irgendwie. Aber wie das dann so ganz genau war, weiß ich auch nicht. Ich habe einfach irgendwas unterschrieben. So, wenn sie sterben, sterben sie. Okay, alles klar. Pack mal hier 3 Schlüpper ein und dann ab ging es zur Fremdenlegion. Und dann war ich auf einmal dort. Ich weiß gar nicht, ob es auch dieses Projekt noch weiterhin gibt. Also ich weiß, dass sie damit starten wollten, aber ob das dann nochmal passiert ist oder diese Kooperation zwischen der deutschen Bundeswehr und der französischen, ich weiß gar nicht. Also
waren da jetzt hauptsächlich Soldaten von der Bundeswehr oder was?
Warte mal, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ja, bis auf einer noch. Aber okay. Ich glaube, wir waren zu siebt und Ich glaube, wir waren zu siebt und ich glaube, zwei oder drei von uns waren. Ja, wobei der eine ist gefühlt auch ein Bundeswehrsoldat, wobei er das nicht ist, aber gefühlt ist er das, weil er so viel mit denen abhängt und so. Also, ja, ich glaube, wir waren, na, dann waren das mehr Jungs von der Bundeswehr. Auf jeden Fall waren es mehr Bundeswehrsoldaten als normale Zivilisten, so. Und,
Ich bin ja, was das angeht, also jetzt nicht Krav Maga oder so, aber wenn es so um sowas geht, so gerade so irgendwie so im Internet eine Adresse ausfindig zu machen, bin ich ja echt ein Honk, ne? Weil würde ich jetzt den Entschluss finden, weißt du was, ich gehe zur Fremdenlegion und wüsste ich gar nicht, wo ich da hingehen sollte. Ja, geschweige denn von der Adresse. Das ist ja gleich wie wenn Leute neben mir sitzen und erzählen von dem Darknet. Ich weiß gar nicht, wie ich ins Darknet reinkomme.
Ja, so ungefähr. Darknet.com.
So ungefähr. Ich wüsste gar nicht.
Auch so. Ich wüsste
gar nicht, wie ich da reinkommen sollte. Also du hast genau, aber die Adresse ausfindig gemacht oder die Leute haben.
Die haben genau und die kannten sich alle untereinander. Also wie gesagt, ich glaube, es waren zwei, also die zusammen bei der Bundeswehr waren und der andere hat halt den Weg zur Fremdenlegion gemacht und darüber lief das dann. Die waren halt immer noch befreundet. Der andere war dann irgendwann nicht mehr Bundeswehrsoldat, aber hat dann selber viel in dem Bereich trotzdem gemacht und dann ist das so, man gründet seinen Verein und bleibt dann trotzdem irgendwie in Kontakt und schafft dann so kleine Fusionen. So wie man dann halt auch, glaube ich, als Karateka auch mal irgendwie nach Japan fliegt, bei so einem alten Urmeister dann Karate lernen kann, der aber eigentlich irgendwie aus einer ganz anderen Ecke kommt oder so. Ne? Aber man kennt sich dann, glaube ich, so auch vom Bundeswehrsoldat zu Soldat. Da ist man dann, glaube ich, auch mal BFF gewesen oder so. Und die haben ja auch manchmal soziale Kontakte, das glaubt man ja manchmal nicht, so wie die sich manchmal verhalten. Aber eigentlich sind die alle sehr sympathisch.
Ist das für dich so ein Aushängeschild, wenn irgendeiner wirbt Krav Maga und er war ehemaliger Bundeswehrsoldat? Weil das habe ich hier so in meinem Umkreis sehr, sehr viel. Und wenn ich mir dann die Videos oder ja, deren Arbeit so ein bisschen angucke, muss ich schon so mit einer Augenbraue so ein bisschen, so wie The Rock, geht dann eine Augenbraue
hoch.
Obwohl ich das nicht kann, aber so innerlich. Weil ich habe so das Gefühl, dass immer mehr, nicht jetzt von dir oder von den Leuten, mit denen du unterwegs warst, aber vielleicht hast du es auch schon gesehen, dass das so immer mehr so zu so einem Aushängeschild wird. Ja, ich habe mal gedient, ist ein Aushängeschild, Leute, kommt vorbei, ich kann euch Selbstverteidigung beibringen. Ist das auch aufgefallen?
Ja, total. Ich glaube, also ich musste in der Uni ein bisschen so Texte schreiben und ich habe dann ein bisschen über Kampfsport und Kampfkunst und Selbstverteidigungssysteme geschrieben zu meiner Abschlussarbeit und bin dann da auch so ein bisschen drüber gestolpert, dass es genau das ist. Ne? Also es ist natürlich ein militärisches System, also da redet man ja nicht nur von Krav Maga, sondern auch von anderen, die natürlich dafür konzeptioniert sind, um zu töten in einer Kriegssituation. So, und irgendwann haben sie gemerkt, Karate und Co. haben es geschafft, diesen kommerziellen Weg zu gehen. Das würden wir, glaube ich, auch gerne. Und dann wurde langsam Krav Maga und diese ganzen anderen Systeme und so weiter ein bisschen abgeschwächt für die Zivilisten. So. Und das hat aber leider oder meistens dann natürlich in den Händen der Soldaten und Polizisten gelegen. Ne? Also in Israel wurden wir auch nur von Leuten ausgebildet, die natürlich da in irgendeiner Weise in einem Staatsorgan aktiv waren. Und das ist, glaube ich, diese Kommerzialisierung, die relativ spät gerade da reingeht, weil es ist natürlich, glaube ich, nochmal so ein bisschen der Push dieser terroristischen Situation, die wir derzeit oder jetzt im Moment nicht, das ist ja komischerweise jetzt gerade gar nicht so brandaktuell das Thema, das ist jetzt der Terror von der Biologie her, aber ansonsten war das natürlich dann, glaube ich, diese Situation, die das hergegeben hat. Ne? Wir brauchen nicht nur Karate und Judo, das hilft auf der Straße nicht. Wir brauchen etwas gegen Terror hilft. Ein Soldat, ein Polizist, irgendwas in der Richtung und der kommerzialisiert das. Es gibt viele Leute, die da nicht mehr in dem System sind. Boah, die müssen trotzdem Geld verdienen. Ne? Und das ist dann natürlich die Kommerzialisierung von speziellen Kampfsystemen, die eigentlich beim Zivilisten ja weniger zu suchen haben. Ne? Also vielleicht. Bei dem einen oder anderen Zivilisten.
Vor allem viel Glück in Israel, jemanden zu finden, der nicht im Militär war. Ne?
Ja, das so stimmt. Sache, ja, ne? Das ist, ja, klar. Das ist ja da auch nochmal eine andere Nummer. Stimmt.
So, jetzt bist du aber zurück zur Fremdenlegion. Ja. Du bist dann ins Auto, in den Bus. Wo bist du hin?
Nach Nîmes.
Nach Nîmes.
Sind wir gefahren.
Okay.
Nach Nîmes. Ja, so ganz weit im Süden im November. Die Bundeswehr-Schlafsäcke waren Gott sei Dank eingepackt. Mein Dödelding in Rosa habe ich direkt im Laster gelassen, so ungefähr. Also das hätte ja gar nichts gebracht. Genau, und dann sind wir nach Nîmes reingefahren. ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, selber den Van fahren zu dürfen, während wir dann auf das Gelände fahren. Nochmal einen Lippenstift nachgezogen, so, moin Jungs. Genau, und dann sind wir nach Wien. Und das ist dann schon ganz interessant. Das ist jetzt halt nicht so mitten irgendwie neben, keine Ahnung, Einkaufszentrum, sondern doch schon so ein bisschen ländlicher. Und da marschieren dann die Jungs hin, die ihr Leben hinter sich lassen wollen. Ne? Also wer da an der Tür klopft, wird natürlich dann einmal gefilzt und so weiter, wenn es jetzt so der traditionelle Gang wäre. Und es ist wirklich, wenn man sich das mal anschauen darf oder kann, das ist, glaube ich, nochmal the last road, die man dann als normaler Mensch geht. Danach bist du halt erstmal eine Nummer.
Aber muss ich mir das so vorstellen, dass ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, in die Wildnis fahrt und dann steht da irgendwie so ein altes Kloster? So stelle ich mir das immer vor. Ich hab verschiedene Bilder von Fremdenlegionen. Ich habe einmal das Bild, ja, wo mit Sicherheit war das zu 1000% damals gefaked, mit Bear Grylls, der in der Fremdenlegion war. Das war mitten in der Wüste. Dann habe ich mal einen Bericht über die Fremdenlegion gesehen, die waren mitten im Dschungel. Ich weiß aber nicht wo. Und jetzt erzählst du mir was von ja, so einem Wald, ländlich gelegen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine Kaserne oder Bauernhof?
Ja, also die Fremdenlegion hat ja ihren zentralen Hauptstützpunkt. Das ist, glaube ich, wie so eine Standardkaserne. Du hast da immer so 2-3 Stockwerke hohe, komische, kleine, knuffige Gebäude, die natürlich mit einem Zaun abgeriegelt sind und ein großes Tor davor, wo man weiß, okay, hier geht es zur Fremdenlegion. Und das ist dann so das Hauptgelände, da wohnen dann die, die das schon ein bisschen länger machen und ein bisschen was zu sagen haben. Und und dann geht es auf die Farms. Und die Farms sind dann so gesehen die Ausbildungsstätten, wo dann spezielle Seminare gewisse Themen abdecken. Ne? Also wir hatten dann diesen Close Combat Military Instructor Dingsbums für uns, für die war das einfach nur Close Combat, wo sie dann einfach mit uns dann weggefahren wurden, ein paar Minuten lang oder vielleicht auch ein bisschen länger. Man hat dann irgendwann gar kein Zeitgefühl mehr und kommt dann da in der Pampa an von Frankreich, ne? Und das ist dann natürlich jetzt nicht Wüste oder so, oder also wir hatten da schon Waldgegenden, aber es ist halt, ja, also du weißt nee. Schon, dass du, ja, also das ist einfach so ein bisschen vor Ort, vor dem Ort, also der Ort vor dem Ort. Bist du dann. Und vorher bist du nur im Vorort. So, und dann sind wir auch, also ich glaube, als wir durch waren, also körperlich, seelisch, mit allem, ja, und dann sind wir direkt zu McDonald's. Und es war, glaube ich, auch gar nicht so lange. Ich kann mich nur noch erinnern, war der nächste McDonald's. Also so weit weg.
Und da musstest du mit Sicherheit was unterschreiben. Du hast es ja vorhin gesagt, so, und da hätte ich jetzt zum Beispiel auch Schiss, weil ich kann überhaupt kein Französisch, dass ich dann direkt einen 15-Jahres-Vertrag unterschreibe und ich überhaupt nicht mehr da raus kann.
Ja, wir haben ja Gott sei Dank nur unterschrieben, dass wir dann da bei diesem Workshop mitmachen. Wir haben auch immer so untereinander, haben wir immer Sprüche geklopft.
Das hätte ich mir dreimal durchgelesen.
Wir haben den einen mal ein bisschen verarscht. Achso, du hast ja den anderen Vertrag bekommen, ne? Und er immer so, heißt auch mit der Kacke. So, du brauchst nicht einpacken, du bleibst doch hier. Und ja, also nein, also wir haben da auf gar keinen Fall etwas mit dem Stempel der Fremdenlegion unterschrieben, sondern mit dem Kooperationspartner, der das dann für uns dann so gesehen in die Hand genommen hat und dann.
Quasi ein Kooperationspartner, der das Gelände und die Kontakte nutzt, um euch ein bisschen in Kraft Magar weiterzubringen.
Ja, du, ansonsten hätte ich doch gar nichts unterschrieben.
Ja, wer weiß. Das ist die beste Methode, die Leute dahin zu kriegen.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon mal gehört, dass sie das so früher mal so ein bisschen anders gehandhabt haben. Aber es sind alles immer nur Gerüchte, ne, die man dann hört. Da waren sie alle nett.
Mit wie viel Mann wart ihr dann in der Gruppe?
Insgesamt 30? Oh Gott, ich bin so schlecht und sowas. Ja, aber ungefähr 30, doch, ich glaube 30.
Aber dann auch komplett schon. Aus der ganzen Welt, oder?
Wir hatten auch Leute aus Kanada da und ansonsten waren es waren 2 aus Kanada da und sonst nur Franzosen. Mhm. Und die deutschen Bundeswehrsoldaten und dann die 2-3 Zivilisten aus Deutschland.
Jetzt habe ich gelesen, dass bei euch der Jean-Paul, wie hieß er? Ich kann den Nachnamen.
Joffre,
ja? Genau. Der ist ja eigentlich bekannt von diesem T3-Team, ne? Ich weiß nicht. Kennst du das? Sagt dir das was?
Ja, der hat ein bisschen erzählt.
Ja. Wie war das unter ihm? Also er hat das Training da geleitet oder den Kurs, erzähl mal, wie ist der Kurs so abgelaufen? So,
meine ganz persönliche Meinung, also da spalten sich ja auch immer die Geister, vor allem wenn man selber Instructor ist, ne? Also ich finde es immer schwierig, Instruktoren zu unterrichten, weil du ja selber schon eine Handschrift hast. Spätestens nach 5 Jahren bist du ja der Meinung, so, das läuft gut, ich habe immer viele Leute im Kurs. Und dann ist es besonders schwierig, glaube ich, jemanden da so wahrzunehmen, wie er dann ist. Mir fällt noch eine Person ein, die qualitativ auf dem gleichen Niveau unterrichtet wie er. Und ich fand es also grandios. Welche? Wie er unterrichtet. Das ist Miran. Ganz aber den kennt man, glaube ich. Ja, der kommt aus L.A. Auch okay. Ein ganz toller Mensch, der ganz toll unterrichten kann. Also der ist einfach in der Materie ganz, ganz tief drin. Und auch bei seinen Schülern. Und das war bei ihm auch so.
Jetzt habe ich natürlich von einigen ausländischen Krav Maga Instruktoren Seminare besucht. Unter anderem war dann, glaube ich, wie heißt der? Christian Bürde, kennst du den? Der kommt aus Italien. Der hatte mal, das Seminar habe ich mal besucht und die Methoden, die er da angewandt hat, sage ich ganz einfach, kannst du hier in Deutschland nicht anwenden, wenn du die anwendest, landest du für immer in der Kinderzelle. Wie war das da?
Ja, also da ging es natürlich in erster Linie darum, Fremdenlegionäre auszubilden, also die Verteidigung mit der FAMAS, die Handhabung einer FAMAS und das war natürlich Training, was ganz interessant ist. Natürlich ging es auch darum, ums Fixieren von Personen, die nicht auf deiner Seite kämpfen. Also es müssen ja nicht immer nur Terroristen sein, um Gottes Willen. Und das wurde auch Gott sei Dank nicht immer so propagiert. Aber zum Beispiel auch Menschen mit Handschellen fixieren, ist jetzt nicht so, dass man das jetzt hier auf deutschen Straßen dann so machen sollte. Könnte in die Hose gehen, sagen wir es mal
das
so.
Das ging jetzt in Richtung Fixieren, aber Christian Burde hat damals uns ganz klare Anweisungen gegeben, wenn derjenige auf dem Boden liegt, dann tritt auf den Kopf. Das sind solche Sachen, wo du sagst, okay, das machst du vielleicht in Italien, aber ich glaube auch noch nicht mal, dass du in Italien da eine grüne Karte, einen Freifahrtschein bekommst. Ja. Der hatte Techniken gezeigt, ich meine, das ist jetzt schon locker über 10 Jahre her, aber der hatte damals Techniken gezeigt, wo ich echt mit den Ohren geschlackert habe. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr kommt in die Fremdenlegion und ich kenne jetzt nicht das Training von, dass er da irgendwelche Sachen zeigt, wo der, ich sage jetzt mal, deutsche oder europäische Instruktor so ein bisschen.
Das hat er ganz geschickt gemacht. Also jetzt, wo du es so ansprichst, diese Sachen hat er immer mehr oder weniger offen gelassen für den Rahmen, der sich dann dahin gibt. Ne? Also er musste ja auch ein bisschen den Spagat machen. Er hatte ja gewusst, dass wir als Zivilisten auch da sind und die Bundeswehrsoldaten aus Deutschland und die Franzosen. Und er hat natürlich immer den Rahmen so klar offen gelassen für die jeweiligen, sage ich jetzt mal, Maßnahmen, die ich dann ergreifen muss im Beruf oder als Zivilist, dass er das Gott sei Dank gar nicht so thematisiert hat. Also jetzt musst du den Kopf zerdabbern. Es ging eher darum, wie kommt man runter, wie ist das Mindset dahinter, welche Kleinigkeiten sind super wichtig, die man einfach wissen muss. Und das fand ich sehr interessant bei ihm, dass solche Details, die er unterrichten kann, und das fand ich sehr, sehr, sehr angenehm, weil ganz oft wird dann nur plakativ dann die Technik gezeigt und dann geht es nur um rohe Gewalt. Das erlebe ich auch im Krav Maga ganz oft. Ne? So dieses, und dann zieh mal noch 10 Knie hinterher. Also ja, das ist jetzt klar Mindset, ne? Ob ich das dann auch so hinbekomme und so weiter. Aber die Technik dahinter steckt, da steckt ja auch irgendwas hinter. Das ist ja jetzt nicht alles so ein bisschen Freifahrtschein, nur weil es jetzt Krav Maga heißt. Ne? Und das ist ja, finde ich, immer ein bisschen im Hintergrund bei vielen Trainern und Instruktoren, weil es dann auch einfach ist, das, glaube ich, dann zu unterrichten, weil es dann auch einfach wirkt. Ne? Dann hast du auch noch irgendwie Camouflage an, bups, so ist der halbe Kurs schon bezahlt. So. Aber bei Jean-Paul war das wirklich Details, auf die er bei uns geachtet hat. Ne? Wer seinen Ellenbogen zu weit außen hatte, da hat das einfach nicht funktioniert. Dann hat er sich hingestellt, da hast du gemerkt, okay, ist totaler Käse. Und da hat er drauf geachtet, dass dann auch die Details funktionieren. Und bei denen, die natürlich noch nicht so fortgeschritten waren, die jetzt frisch dabei sind und da erstmal überhaupt eine Grundsubstanz der Technik irgendwie hinbasteln müssen, da hat er den da auch abgeholt. Ne? Und das, finde ich, in so einer heterogenen Gruppe hat er richtig gut hinbekommen. Und dann war das eine Lappalie zu erzählen, so ob du jetzt auf den Kopf trittst. Es war klar, dass der Fuß sich in irgendeiner Weise Richtung Brustkorb, Kopf, Ellenbogen, aber du kannst ihn auch ordentlich auf die Schulter treten. Ne? Also das hat er immer relativ frei gehalten. Das war dann immer so ein Blick so, Trapé und fertig, ne? So, und dann kannst du ja gucken, was du danach noch mit ihm machen, anstellen möchtest, aber das war nicht so Thema.
Wie war das Krav Maga? War das mehr so auf die traditionelle Schiene, wo du dann selber gesagt hast, bei bestimmten Techniken, ich weiß nicht, das ist ein bisschen überholt, oder würdest du sagen, nee, er hat schon wirklich ein sehr effektives, modernes Krav Maga den Leuten beigebracht?
Jetzt ist die Frage, ob ich davor Modernes oder Traditionelles gelernt habe.
Ich will ein Beispiel geben. Ich geb dir ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel alte Aufnahmen sieht von Imi, der Gründer, wenn man dann so Fotos sieht, wie er, sag ich jetzt mal, einen Schlag blockt oder einen Messerangriff blockt, das hat man vielleicht in der Zeit früher so gemacht, aber heute wird das, glaube ich, keiner mehr machen. Zum Kennenlernen, dass die Leute mal so ein bisschen reinschnuppern, ist dann in Ordnung. Nur effektiv ist es mit Sicherheit nicht.
Ah, okay. Ja, dann werde ich wahrscheinlich
das Moderne haben, weil ich glaube. Die Frage ist, ich kenne viele, die solche Sachen weiterlernen, halt auf diese traditionelle Schiene und driften dann irgendwann ab, wenn sie den Absprung bekommen, in das Moderne, wo sie sagen, ja, aber Krav Maga hat sich ja auch weiterentwickelt. Ne? Es gibt ja wirklich immer noch die alte Garde, die Ex-Schüler von Imi, die immer noch dieses Traditionelle lehren, und das wird ja dann immer noch so ein bisschen mitgezogen. Deswegen mache ich da immer so einen Strich, wo ich sage, das ist mehr so die traditionelle Schiene, und dann gibt es aber auch die moderne Schiene, die sich täglich weiterentwickelt. Ja. Und das siehst du so bei den Alteingesessenen sehr, sehr wenig.
Ah, okay. Ja, super interessant. Vielen Dank dafür. Ich glaube aber, dann haben die beiden die gleichen Handschriften gehabt. Also das, was ich in Israel gelernt habe, das ging so einher damit. Also es hatte gar keinen Break, wo ich gedacht habe, so, okay, jetzt ist es irgendwie ein bisschen realitätsfremd. Es waren natürlich Techniken, die fern meiner Realität waren als Zivilist, ne? Also ich musste da das ganze Seminar mit einer FAMAS rumlaufen. Ich musste mit der auf Klo, ich musste mit der schlafen und ich musste aufpassen, dass ich die nicht irgendwie, wenn ich mir ein Croissant hole, weil es das mal morgens einmal zum Frühstück gab, bloß nicht an meinem Sitzplatz liegen las. Ne? Also dann müssen alle da tausendmal pumpen. Und das ist natürlich, wenn wir Techniken gelernt haben, um die irgendwie zu entfernen, das war natürlich fernab der Realität. Aber trotz alledem, die Technik an sich hat eine Handschrift, die würde ich, also so wie du es jetzt erklärst, schon eine moderne Handschrift waren. Weil ich glaube, da, wo die Jungs dann herkamen, da benutzte die einen oder anderen das ja dann doch.
Fabas muss man kurz erklären. Mein Sohn hatte mich aufgeklärt, ich kannte die gar nicht. Und zwar ist das französische Sturmgewehr, ne? Wir hatten einen Film geguckt und ich saß mit meinem Vater und meinem Sohn auf der Couch und da hatte einer so eine Knarre. Und dann sagte mein Vater, was ist denn das für ein Sturmgewehr? Und dann sagte mein Sohn, das ist die Fabas. Wie gesagt, mein Sohn ist jetzt erst 13 geworden und dann gucken wir.
Das ist ein cooler kleiner Junge.
Wie FAMAS. Ja, das ist französisches Gewehr. Und dann habe ich kurz gegoogelt und das stimmte. Er kennt es halt von Fortnite, ne?
Ja, ich musste auch meinem kleinen Neffen direkt, als ich wieder da war, aus oh Gott, jetzt werden mich wahrscheinlich alle Mütter hassen, aus der Pappe seines Schuhs eine FAMAS basteln und dann haben wir ein bisschen
üben müssen.
Ja, aber warum ja, ich finde es auch nicht. Also ich finde auch, dass das nicht zu viel, aber leider Realität ist, ne? Also
ja, was heißt so, leider Realität? Ich habe früher auch aus Pappe oder aus Holz mir irgendwie so ein Gewehr geschnitzt und Cowboy damit gespielt.
Ist ja, das so? Ist in Hamburg. Mitte, also in Hamburg-Mitte kannst du das Argument nicht bringen, du. Das wird schwierig. Was? Auch noch Cowboy? Oh Mann, so ein Gewaltpotenzial. Also bitte nicht.
Ehrlich?
Ja,
ich habe letztens wieder einen Ausschnitt gesehen von Tom und Jerry und die ganzen Zeichentrickfilme, die waren ja schon, wenn man jetzt mal so nachdenkt, schon ein bisschen aggressiv. Ne?
Ja, man behauptet immer, wir hätten das nicht gehabt. Die behaupten ja immer, das wäre jetzt erst gekommen.
Ja, aber wenn du jetzt mal wirklich so guckst, ich hatte ja letztens einen Clip gesehen, da liegt, wer war nochmal die Maus? Jerry, ne?
Jerry
ist die Maus. Die liegt dann da auf so einem Holzblock und dann hat er den festgebunden und wollte mit der Axt ihn durchtrennen. Und ich überlege, ja. Puh, schon hart, aber als Kind hast du das halt nicht so realisiert.
Ja, ich glaube auch, da gibt es so gewisse Filter.
Ja, selbst damals gab es auch schon Mütter, die dagegen waren. Ne? Wir haben gesagt, meine Kinder gucken das nicht, Tom und Jerry und solche Sachen.
Wir haben ja sowieso also gar kein Fernsehen geguckt, ne? Also,
ja, klar.
Teufelzeug.
Ja, nochmal zurück zur FAMAS. Ihr musstet dann auch damit schießen? Also richtig komplettes Programm?
Also wir haben Trockenübungen gemacht, dort haben wir aber nicht geschossen. Ich glaube, das wäre sonst ein anderes Seminar gewesen. ne, also dadurch, dass Close Combat war, war das nicht direkt Schießtraining. Das war, glaube ich, dann mal kurz im Gespräch, haben wir aber nicht gemacht. Das haben wir nur in Israel machen dürfen, in der Komplettausbildung dort. Aber wir haben natürlich dann agieren mit dem Ding und von wo holt man sich das wieder zurück und von wo wird man angegriffen, wie greift man damit an. Wir hatten auch leider einen dummen Unfall bei einem der Ausbilder, der dann bei so einer, wir mussten ja auch so eine Nachtaktionen machen, wo wir dann mit so kleinen Mini-Handgranaten aus Plastik, die mit ganz bisschen TNT gefüllt waren, so nachts geweckt worden sind. Also es macht riesig Bums. Ich war in meinem hellblauen Frotte, mega warm Pyjama wach und lief dann damit mit einer FAMAS raus und dann mussten wir damit agieren. Und dann ist dann leider jemanden durch dieses...
Aber warte mal. Stopp, ganz kurz. Ja? Aber du warst mit Sicherheit die Einzige, die einen Pyjama anhatte oder hatten die Bundeswehrsoldaten auch. Ja, das war auch der Running
Gag. Aber ich dachte mir, Wärme vor Aussehen, das Frotte-Ding, das ist so bombenwarm. Mega cool. Das habe ich immer zum Skifahren an. Also unter dem Skianzug. Egal, will auch keiner wissen. Aber jedenfalls ist dann da in Nacht- und Nebelaktion jemand die FAMAS, also vorne durchs Gitter und hat dem einen fast das Augenlicht ausgestochen. Aber es hatte Glück, irgendwie 0, paar Millimeter weiter links und deswegen konnte er danach auch sehen. 3 Tage später war er nach dieser heftigen OP auch schon wieder da und hat wieder mit ausgebildet. Also das sind echt kranke Typen. Ich glaube, ich wäre jetzt erstmal ein bisschen krankgeschrieben auf. Ich komme erstmal nicht wieder. Naja, aber sowas kann dann bei so einer Übung dann auch passieren. Kennt man auch nicht so aus Deutschland. Genau, aber dann haben wir damit die ganze Zeit rumhantieren müssen und Übung machen. Es war unser Kind.
Wenn du mir schon erzählst, dass die Plastikhandgranaten mit ein bisschen TNT gemischt haben, das machst du in Deutschland einmal und das war's.
Ja, und die haben auch gedacht, ich habe die verarscht und man darf ja eigentlich immer nichts mitnehmen. Aber ich habe das meiner Mutter als Beweis. So, Mama, guck mal, was die mit uns gemacht haben. Also hätte ich es vorher ohne Spaß, hätte ich
gewusst, was da passiert. Was hast du mitgenommen? Eine Handgranate oder was?
Nein, dieses Plastikding, in dem sie, also das sind so eine, nein, um Gottes Willen, nein, sowas will ich doch niemals machen. Ich mache mich hier strafbar. Nein, dieses Plastik, so, weil ich dachte erstmal so, das wäre einfach nur eine Tüte mit irgendwas, ne? Und dann, nee, dafür haben die extra Equipment, was so was für Schweine, damit sie auch das Feeling, glaube ich, haben, damit sie mit diesem Scheißding da rumwerfen können. Aber egal. Aber hätte ich vorher gewusst, rufen, wie das Wochenende wird, wäre ich nicht mitgefahren. Die Woche oder die 2 Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da war. Auf jeden Fall, ich wäre nicht mitgefahren. Das war schon nicht lustig. Irgendwann hat man auch einen völligen Realitätsverlust von allem.
Die Leute, die da mit waren, hast du das Gefühl gehabt, das sind mehr so Wochenendkrieger? Du weißt, was ich meine?
Nee.
Oder meinst du, das sind wirklich welche, die wirklich noch aktiv in der Bundeswehr waren und halt das genutzt haben, um sich so ein bisschen weiterzubilden?
Ja, das glaube ich schon.
Ja?
Ja. Also ich habe ja immer noch Kontakt zu denen oder zu den meisten und die machen den Job schon gut. Also die gehören zu den wenigen, wo ich sage so, ja, okay, der macht das mit Überzeugung und nicht Überzeugung zur Waffe, sondern Überzeugung zu dem Beruf. Und hinter dem Beruf steckt ja nicht nur ein geiles Aussehen mit so einem komischen Blinky-Blinky auf der Schulter, den du dann geschenkt kriegst, wenn du lang genug da durchhältst, sondern gibt es ja auch ein paar Jungs, die auch wirklich Grips haben und das auf einer anderen Ebene tun. Und einige von denen waren dabei. Und die haben das auch mal als Einblick genutzt, ne? Also wie funktionieren die Strukturen einfach in einer Art Bundeswehr im Ausland? Mhm. Passiert ja auch nicht so oft, glaube ich.
Und vom Kampftraining her? Habt ihr viel Sparring gemacht, viel Techniken? Wie ist das?
Da gibt es also technisch waren natürlich die Sachen, die für mich als Zivilistin nicht so oft präsent waren, relativ intensiv so, ganz klar. Alles andere war sehr, sehr basic und kannte man schon und war jetzt nichts Neues, was jetzt irgendwie in Israel...
War mehr die Umgebung auch und so ein bisschen.
Ja, und es war viel mehr. Und das war etwas, was man, glaube ich, wirklich mal erleben sollte, wenn du nur schlechtes Essen kriegst. Wir haben da eine Tüte bekommen, ohne Spaß. Also es gab ein Croissant am Morgen und da gab es diese Tüte mit diesem Hundefutter. Und ich schwöre dir bei Gott, es muss Hundefutter gewesen sein. Was sie dann irgendwann einfach gesammelt haben, weil das keiner mehr gegessen hat. Also keiner hat es von Anfang an gegessen. Es war einfach so eine Chappi-Dose. Die haben sie dann mit Wasser warm gemacht und haben behauptet, sie hätten heute Suppe für uns gekocht. Und alle so, geile Suppe. Und ich hatte meinen Schlafplatz auf der anderen Seite und sah dann, wie er diese Chappi-Dosen da aufmacht und im Wasser kocht. Und ich so, okay, ich habe heute doch keinen Hunger. Also du bist völlig unterernährt, was Nährstoffe angeht, ne? Von denen du deine Kräfte ziehst. Wir hatten 10 Stunden Training und dann mussten wir 1325 Millionen Liegestütze machen. Es ging darum, den Körper so sehr zu ermüden, dann dich technisch noch irgendwie zu hinterfragen. Und dann gab es natürlich dann immer auch diesen Schlafmangel. Wir haben irgendwie, ich hatte mal 25 Minuten Pause, davon habe ich 10 Minuten geschlafen, das war mitten am Tag, weil einfach der Körper so leer ist, du kannst dich gar nicht mehr konzentrieren, dann hast du irgendwelche Nachtpatrouillen, die du machen musst. Eine Farm ist irgendwie ein paar Kilometer entfernt und es kann jederzeit sein, dass die ihren Einsatz üben bei dir. Das heißt, die kommen dann durch diese Berge da gerottet da über die kleinen Bergchen und mit den Feldern und oder durch die anderen Bäumchen da und Wälder und du bist so permanent in diesem Panikmodus, weil du ja dann auch so gedrillt wirst, dass du einfach deinen Rudel da beschützen musst. So, und wer patrouilliert und ist verkackt, der kann sich morgen auf was gefasst machen, wenn er nicht Alarm schlägt, ne? Aber du weißt, alle sind super müde. Ist das jetzt, und dann weißt du auch nicht, ist das jetzt jemand, der nur auf Klo war? Ist das jetzt jemand von den anderen? Und du bist nur im Panikmodus. Permanent, und das ist, glaube ich, etwas, was du dort lernen sollst. Es geht gar nicht großartig um, also ein paar waren da und waren ein bisschen enttäuscht, ne? So diese, es gibt ja gar keine High-Class, Super Deluxe, Schnuggi Spezial, Kaf-Magab-Techniken. Ja, dafür kommst du hier doch nicht her. Also, wenn du hier bist, dann solltest du die schon längst gecheckt haben. Aber jetzt geht es um die Substanz, ne? Wie aggressiv wirst du deinen Partnern gegen deinen Kumpels gegenüber, wenn du nichts gegessen hast und du siehst, so der andere hat jetzt auch noch Aua. Und alle waren quakig, alle waren hyperaggressiv nach gefühlt 3 Tagen, bis man sich so alle so richtig weggebrüllt haben. Alle waren so stinkig aufeinander. Und zum Schluss hat man so im Arm gelegen und nur noch geheult, ne? Also, und ich war ja nur mit Männern unterwegs. Und es war dann so, okay, ich glaube, es geht darum, dann auch so ein klares
Durchzuhalten, Gefüge zu durchzuhalten.
Gemeinsam vor allem, genau, richtig. So dieses, wir schaffen hier nicht, also ja, wir schaffen hier nicht irgendwie einzelne Soldaten, sondern wir sorgen dafür, dass deine Flanke links und rechts einfach geschützt ist. So. Und da ging es dann auch in diesen ganzen Übungen drum. Ne? Man ist immer zu zweit los und es ging darum, den Arsch des anderen zu retten. Ne? Es ging nicht um deinen Arsch. So. Und das war ein Mindset, was ganz oft, finde ich, gerade in Kampfkünsten oder in Kampfsportarten, weil es ist Individualsport, es geht darum, dass ich mich selber verteidige. Ich gehe nicht zum Selbstverteidigungskurs, damit meine Mutter sich besser verteidigen kann. So, nö, da muss ich schon selber hingehen. Aber in diesem Surrounding war es zum ersten Mal, und das fand ich so interessant, dass es um den Arsch des anderen ging. Das ist dann auch um das Wir-Gefühl so, oh, ich mag das nicht essen. Ja, dann kriegst du noch ein halbes Brot von mir. Und du warst so,
auf Kopf. Ja, ich glaube, es geht auch, in solchen Camps, sage ich jetzt mal, auch darum, dass du in eine Situation geworfen wirst, wo du jetzt das Beste raus machen musst. Das heißt, raus aus der Komfortzone. Du bist jetzt konfrontiert mit irgendwelchen Situationen in deinem Leben, wo du jetzt einfach durch musst. Ich war vor, lass mich nicht lügen, 9 Jahren oder so, waren wir in Los Angeles für 3 Wochen. Und wir haben da Bekannte gehabt, die sind jetzt weggezogen, die haben da jahrelang gewohnt. Und im Vorfeld hatte sie mir erzählt, dass es vom DOD, also vom Department of Defense in San Diego, die sind, ist ja da auch, sind ja sehr viel Militär, so eine Art Bootcamp für Zivilisten gibt. Einfach auch mehr so von den Marines und von den Navy SEALs, einfach so um die Generation da mal so ein bisschen zu sagen, guck mal, das könnte euch erwarten. Und sie hatte dann telefoniert und wir waren auch da die erste Woche und dann hat sie gesagt, ey, wenn du Bock hast, du kannst jetzt für 5 Tage nach San Diego, kannst da mitmachen.
Ach,
und
war für
mich, so, und dann war für mich ein Traum. So, und ich habe, das war jetzt nicht mit Knarren rumlaufen, aber halt diesen, so wie du das auch beschrieben hast, du bist dann abends, bist dann fertig, weil du von A nach B geschickt wirst und in meinem Fall war es natürlich Englisch, ich konnte mich dann auch unterhalten, also war jetzt nicht, dass ich Schwierigkeiten hatte, die Leute zu verstehen, aber ich hatte am Anfang, bevor ich reingegangen bin, habe ich ein Selfie von mir gemacht. Und als ich rausgegangen bin, habe ich im gleichen Shirt, zur gleichen Tageszeit, im gleichen Raum nochmal ein Selfie gemacht. Und Jasmin, ich habe diese beiden Fotos. Du siehst innerhalb von einer Woche im Gesicht deutlichen Unterschied. Ja. So, wenn du dir jetzt vorstellst, gerade mal, sagen wir mal hier, weiß nicht, Marines Bootcamps, die irgendwie 3 Monate oder so laufen, wie gefestigt du da rauskommst, vor allem merkst du jetzt auf einmal dann auch diese kleinen Stresssituationen im täglichen, alltäglichen Leben, sind ja eigentlich nichts, wenn du
ja,
sowas
durch... Total. Oder? Und deswegen finde ich, also genau deswegen finde ich auch Wehrpflicht, also vielleicht ist es falsches Wort, aber dieses, ich muss auch mal durch etwas durch, ne? Wie du das gesagt hast, wir müssen so selten durch irgendetwas durch, wir müssen uns so selten mit was konfrontieren, wenn ich keinen Bock habe, mache ich nicht. So, wir sind in dieser Mach-ich-nicht-Generation, habe ich nicht nötig, bin ich viel zu schlau für und was weiß ich, Fingernägel brechen ab oder ich werde sowieso Arzt. Brauche ich dann gar nicht hier den harten Macker spielen? Es geht gar nicht darum, den harten Macker. Aber ich glaube, mental gibt es da einen Reifungsprozess, den man auch sehen kann. Der klingt natürlich nach weiß ich nicht, 3 Shoppingtouren wieder durch Hamburg City wieder ab oder so, ne? Aber ich glaube auch, dass das so stärkend ist und gleichzeitig auch das mit einem Team macht, also mit allen, mit denen ich dort war. Ich weiß nicht, also wenn ich irgendjemand, glaube ich, im Notfall anrufen würde, dann wären das die 3, ne? Und man hat eine ganz andere Bindung auch zueinander, weil man einfach gar nicht irgendwie jetzt eine schlimme Sache zusammen erlebt hat, sondern weil es so intensiv war. Ja, also man ist müde und kaputt und muss aber nochmal durch irgend so einen Parcours laufen. Dann regnet es die ganze Zeit natürlich auch noch. Dann ist es natürlich im November, wo es 3 Grad sind. So, das sind alles immer so Sachen, wo du denkst, warum mache ich das eigentlich? Warum? Ich war danach auf Bali und ich saß da noch und war so, das hast du nicht wirklich gemacht. Wieso hast du das eigentlich gemacht? Wieso hast du nicht einfach gesagt, ich quitte jetzt? Kommt dir gar nicht in den Kopf. Ne, so dass man da dann an solchen Situationen, wo es wirklich schlimm ist, dann sagt so, nee, das ziehe ich jetzt durch. Der Tag ist schon um. Ja, dann kannst du auch noch den nächsten machen. Also, dass du ein ganz anderes Mindset bekommst. Und ich hatte ja noch die Situation davor, dass ich verletzt war und ich wusste nicht mehr, ob das mit meinem Körper eigentlich so für die Verteidigung funktioniert. Und dann zu wissen, so, aber der Kopf funktioniert und das Mindset dahinter ist gestärkt und man weiß jetzt, man ist unter den Schafen der Wolf und nicht mehr unter den Wölfen das Schaf, also mental. Das ist, glaube ich, die Lesson dahinter immer und gar nicht das Geballer.
Ja, nee, darum geht es auch wirklich. Also ich hatte mal ein Buch gelesen von einem Amerikaner. Ich komme aber jetzt echt nicht drauf. Ich habe jetzt die ganze Zeit, während du erzählt hast, so nachgedacht, wie das Buch oder wie der Typ zumindest heißt. Ich werde das aber mit Sicherheit nochmal in irgendeiner Folge aufgreifen oder im Episodenrückblick. Der hatte,
ich glaube sogar jetzt schon, ich weiß, über wen du redest, weil, ja,
über erzähl welchen?
Mal. Nee, sag ich weiß mal. Aber auch nicht, ich weiß nicht, wie der heißt, aber die haben mir letztens so, also die Jungs, die mit waren, die Soldaten, die haben letztens auch von einem Amerikaner erzählt, der da so eine ganz krasse Story hingelegt hat und da jetzt so ein Buch auch geschrieben hat. Aber heißt er David irgendwas? Nee. Egal. Erzähl du erstmal. So.
Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie er hieß. Ich gucke jetzt gerade, während wir auch reden, gucke ich hier auf Amazon. Hier gibt es ja 1000 Navy Seals Bücher. Aber der hat ein Buch rausgebracht, über Survival halt in alltäglichen Situationen. Und da gibt es ein Kapitel über diesen inneren Schweinehund, diesen, ja, einfach vom die Komfortzone verlassen. Und während ich dieses Buch lese, war es wirklich draußen schweinekalt und es hat geschneit, es war dunkel. Und ich war so motiviert auf einmal, dass ich das Buch weggelegt habe und habe gesagt, ich mache jetzt das, was er hier schreibt, einfach... Okay. Die Komfortzone verlassen und bin rausgegangen und bin einfach laufen gegangen im Dunkeln. Ey, das war scheiße kalt, aber zurück bist du dann innerlich wie so ein bisschen ja, gewachsen. Du bist ja, zufriedener und du denkst dir, das war jetzt zwar Quatsch, was du gemacht hast, aber irgendwie auch nicht, weil du hast jetzt mal deinen inneren Schweinehund besiegt und vor allem du hast diese Komfortzone verlassen. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, wenn du das öfters machst, dich in Situationen begibst, wo du überhaupt keine Lust hast. Sagen wir mal jetzt, du hast Angst vor einer großen Menschenmenge zu reden und du dich zwingst oder du hast Angst, irgendwie in einen Tanzkurs zu gehen und einfach aufstehst und gehst und dich anmeldest, dann besiegst du deinen inneren Schweinehund, du besiegst deine Ängste, du wirst stärker, du wirst mutiger, du wirst selbstbewusster. Es ist nur ein Plus, was du da machen kannst.
Ja, und schlimm ist es, also und das vielleicht noch, ich hole vielleicht wieder zu weit aus, ne? Aber für Ausreden gibt es mittlerweile ja auch schon Krankheitsbilder, ne? Also finde ich schon. Also einerseits gibt es natürlich Krankheitsbilder, die das dann natürlich also die behandelt werden müssen. Aber ich glaube, ganz oft ist es einfach zu früh, ja, ne, Bocklosigkeit, das könnte dann ja schon die ersten Symptome sein für Depression und alles. Und ich habe auch schon mit Leuten gearbeitet im Personal Training, wo das diagnostiziert worden ist. Ich hatte Leute im Coaching, die alles hatten an psychischen Krankheiten, ne? Und Panikattacken, was weiß ich, und wo wir die dann hingepusht haben oder wo sie im Training dann mit hingegangen sind. So, die eine konnte noch nicht mal mehr irgendwie U-Bahn fahren oder geschweige denn irgendwie ihre Wohnung verlassen, ne? Und war dann irgendwann beim Selbstverteidigungskurs bei mir und hat losgebrüllt. Aber dieses sich selber wieder spüren in einem Moment, kannst du ja nicht, wenn du nur unter Stress und Angst einfach agierst. So, und da ist, glaube ich, wirklich die beste Medizin nicht irgendwie eine Tablette, sondern deine Angst mit ein bisschen Mut. Und dann ist ja die Frage so, wie viel Angst mute ich mir selber zu? Also muss ja nicht auch immer gleich sein, so, okay, ich springe jetzt hier direkt aus dem Fenster, weil ich jetzt mal mutig sein möchte. Das ist ja einfach nur Bullshit. Aber ich glaube, ein Quäntchen Mut zu einem Stückchen Angst ist immer gar nicht so schlecht. Und daran wachsen wir, wie du schon sagst.
Ich habe jetzt das Buch gefunden.
Erzähl.
Von Kate Kirtley. Der Navy SEAL Survival Guide, 383 Seiten für 9,99 €. Also wenn ihr noch nichts für unterm Weihnachtsbaum habt, holt euch dieses Buch. Da sind so Sachen drin wie, er beschreibt einfach bestimmte Situationen, wo du sagst, ja, klingt plausibel, denkt keiner drüber nach. Zum Beispiel Terrorangriffe und Flugzeugabstürze überleben, sich richtig verhalten bei Erdbeben, Blitzschlag, Hundeattacken abwehren, sich aus Seenot retten, Stalker loswerden, sicher ins Ausland reisen, erste Hilfe für den Ernstfall. Das sind so bestimmte Sachen, die er so beschreibt, wie er, nachdem er Navy SEAL geworden ist, er ist jetzt in Rente gegangen, aber er beschreibt dann so, dass er quasi, wenn er jetzt irgendwie in den Urlaub fährt, dass er nicht mit Flipflops an Bord geht, sondern ne, schon festes Schuhwerk. Solche Kleinigkeiten halt. Ist jetzt so ein bisschen mehr für die Tactical-Fans hier unter uns. Aber ja, ist ein gutes Buch und für 10 Euro kann man da nichts verkehrt machen. Ist ein dicker Schinken.
Geil. Nee, den meinte ich nicht, aber cool. Werde ich mir jetzt auch mal direkt...
Welchen meintest du?
Ich glaube, da hieß irgendwas mit David. Ich schicke ihn dir. Und ich glaube, das wird...
David Goggins.
Ja. Davon haben die geredet. Guck mal, das weißt du auch sofort.
David Goggins ist aber auch eine Maschine. Der läuft jeden Tag.
Ja,
der,
ja,
war, und die der Jungs war früher richtig faul und fett. Und,
Ja, genau. Die Geschichte. Ja, richtig. Und dann ist er doch nochmal extra dahin, weil sein Bruder irgendwas hatte. Und dann hat er das durchgezogen. Ja, und die Jungs sind dann auch immer morgens um 4.50 Uhr wach zum Stretchen und Laufen. Und dann schicken die jeden Morgen einfach so ein Foto. Und du bist so, komm, übertreib mir jetzt nicht die Lage. Ich drehe mich jetzt nochmal um. Ich muss nachher zu kleinen 24 Soldaten in die Grundschule und den ich dann dort um 8 Uhr.
Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber ich bin halt ein ganz anderer Typ. Ich bin halt nicht David Goggins und die meisten äffen ihn danach. Du musst deine eigenen Sachen finden, du musst deine eigene Routine und Disziplin finden, ist meine Meinung. Und dann wirst du dein eigener David Goggins, aber alle stehen dann, so wie Jocko Willing stehen dann um 4.30 Uhr auf und machen dann ihr Ding. Ist okay, mach das ruhig, aber wenn er den ganzen Tag dann dir die Chips reinfrisst, ist natürlich auch nicht von Vorteil. Aber egal.
Ja, man muss sich überlegen, welche Seite man von ihm dann wählt, ne?
Genau. Ja, jetzt hast du aus der Fremdenlegion das mitgebracht. Wie sehr hat es dich in deinem Training gestärkt und wie hat es dir weitergeholfen? Würdest du halt jedem raten? Ich meine, nicht jeder hat die Möglichkeit, zur Fremdenlegion zu gehen, aber Israel bietet sehr viele Krav Maga Camps an.
Ja. Also das würde ich den Leuten eher raten als Fremdenlegion.
Ist auch bedeutend wärmer.
Oh ja, und das Essen ist einfach viel, 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 viel geiler. Das war echt schlimm. Würde ich nicht jedem empfehlen. Also ich fand es echt hart und ich würde mal behaupten, ich bin schon ein sehr stumpfer Mensch. So, ich brauche, glaube ich, nicht viel, setze mich da in die Ecke, irgendwann schlafe ich schon von alleine ein. Aber das war schon ein hartes Ding. Aber ich glaube, die Leute mit dem gewissen Mindset, die Leute, die jetzt zuhören und sagen so, wäre ja schon cool, für die ist es was. Und alle anderen vielleicht so eine softe Version davon. Aber was ich daraus mitgenommen habe, aus meinen Schülern noch mehr ein Team zu machen, noch mehr, also ich glaube, ich habe schon vorher darauf geachtet, so ein bisschen, aber das nehme ich, glaube ich, in jeden Unterricht mit rein. Ne? Also selbst wenn wir in der Klasse sind und die dann Sportunterricht haben, so, es geht immer um das Wir, es geht immer darum, dass, wenn jemand sich wehtut, dass erstmal drei Kinder erstmal abchecken, so, was ist jetzt Aua, wo holen wir jetzt was zu kühlen, also auch irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl, meine Kompagnons hier gehören zu mir und helfen mir auch. Das habe ich damit rausgenommen. Und ich glaube, ja, ansonsten attack the attacker und mach doller als er und hoffe, dass das nie passiert und nie wieder irgendwie sowas wie in Paris passiert oder sowas. Also Jean-Paul hat ja ein bisschen erzählt, da war dann ja auch live dabei und gerade Terrorismus und wie man sich dazu verhält und dass das ja auch ein gewisses Schema ist, was ja schade ist, weil ich hätte mir gewünscht, dass das mal irgendwie ein bisschen mehr transparent kriegt, ne? Wenn man dann in so einem Seminar ist und dann merkt, ah, okay, das ist einfach auch ein System, was dahinter steckt. Aber es wird ganz oft, finde ich, medial einfach so schwammig gehalten und so nebulös, dass die Leute so viel Angst davon kriegen, was natürlich auch wahrscheinlich so provoziert wird. Aber das würde ich mir auch wünschen, dass man da mal ein bisschen mehr Licht in die Sache bringt, damit es nicht so viel Angst macht. Aber ja, Teamwork, ne? Make dream works. So.
Ja, Spoiler, ich sag mal, es bleibt nicht bei Paris. Es wird irgendwann nochmal irgendwann irgendwo rappeln. Also wir kriegen da nie Frieden rein. Das ist jetzt meine Meinung. Aber ich habe dir jetzt gerade deinen Abschlusssatz. den hätte ich eigentlich stehen lassen sollen, weil das war ein schöner Abschlusssatz für diese Folge. Jasmin, ich danke dir, dass du so schnell wieder zu Gast warst. Aber ist ein Rekord, wie gesagt. Also so schnell war noch nie jemand zum zweiten Mal bei mir hier in dieser Sendung.
Danke.
Hat Spaß gemacht.
Ja, ich fühle mich total geehrt und mach bloß weiter so. Es ist immer wieder spannend.
Und mit Sicherheit wird es auch nicht die letzte sein. Ich werde irgendwann, werden wir uns noch mal kurz schließen.
Irgendwann interviewe ich dich mal.
So.
So. Phase 3. Bums, alles da haben wir es. Mit Curse zusammen. Könnt ihr noch einen Rap aufnehmen oder so? Ich bin live dabei.
Good. Zur 100. Folge interviewst du mich.
Machen wir so. Ich bin dabei. Machen wir.
Ne? Gut, ich bedanke mich, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ich bedanke mich, dass alle zugehört, eingeschaltet haben. Abonniert uns fleißig, teilt uns fleißig und je nachdem, wann und wo ihr das hört, morgens, mittags, abends, nachts, bleibt gesund, vor allem bleibt sicher. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.